Die folgende Sendung wird gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Sendung aus der Reihe Gemeinwohl statt Profit. Anders wirtschaften mit fairem Handel und solidarischer Ökonomie. Die Sendungen können Sie auf Radio Lora jeden vierten Dienstag und wenn es einen gibt, fünften Dienstag im Monat immer um 17 Uhr hören. Heute schauen wir auf die Bayerischen Eine-Welt-Tage, die am 12. und 13. Juli im Kongress am Park in Augsburg stattgefunden haben. Sie sind seit vielen Jahren der jährliche Treffpunkt für zahlreiche Eine-Welt-AkteurInnen in Bayern. Wir stellen die Eine-Welt-Tage vor, haben nachgefragt, was es mit dem Fairtrade-Landkreis München auf sich hat, wollten wissen, was eine Eine-Welt-Regionalpromotorin ist und wir haben mit einem Unternehmen, was nachhaltige Berufs- und Arbeitskleidung anbietet, gesprochen. Außerdem geht es um den Verein Fair It Yourself, der Menschen für einen verantwortungsvollen Elektronikkonsum gewinnen will. Und zum Schluss geht es um das Möhrchenheft, ein nachhaltiges Hausaufgabenheft. Eine Woche später, am Dienstag, den 30. Juli um 17 Uhr, schauen wir bei LoRa 92.4 dann auf die Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit, die sich auf den Eine-Welt-Tagen präsentiert haben.
Hier ist LoRa München auf der 92.4.
Die Eine-Welt-Tage werden seit vielen Jahren vom Eine-Welt-Netzwerk Bayern e.V., dem Dachverband der Eine-Welt-AkteurInnen in Bayern, veranstaltet. Mehr über die diesjährigen Eine-Welt-Tage erfahren wir jetzt von Dr. Alexander Fonari. Er ist im Vorstand des Eine-Welt-Netzwerks. Mit ihm haben wir am Freitag, den 12. Juli, kurz vor Ende der Veranstaltung gesprochen.
Die Bayerischen Eine-Welt-Tage sind der jährliche Treffpunkt der Eine-Welt-Akteure. Das heißt, Menschen aus ganz Bayern, die irgendwie was mit Eine-Welt-Themen zu tun haben, kommen hier nach Augsburg, tauschen sich aus, stellen ihre Aktivitäten vor, miteinander, voneinander lernen. Und wen meine ich, wenn ich von Eine-Welt-Akteuren rede? Das sind einerseits sind das die Weltläden, die Vertreterinnen aus den Eine-Welt-Läden. Das sind die Partnerschaftsgruppen, also Menschen, Vereine, Institutionen, die Partnerschaften mit entsprechenden Institutionen im globalen Süden haben. Und es sind die Bildungsleute, die also anbieten, irgendwas im Bereich globales Lernen, die damit in Schulen gehen, in Vereine etc. Die kommen alle hier nach Augsburg und die Kommunen waren heute noch da. Und wir hatten noch eine Veranstaltung mit Schülerinnen, also alle Fairtrade Schools aus Bayern waren eingeladen. Und alle diese Gruppen, sowohl die Fairtrade Schools wie die Fairtrade Towns, tauschen sich hier aus. Auch die lernen voneinander, was bei dem einen läuft, läuft auch bei dem anderen. Es muss nicht jeder das Rad neu erfinden. Dafür kommt man nach Augsburg und ermutigt sich auch gegenseitig. Man sieht, wie viele Menschen das sind in Bayern, die sich für eine Welt engagieren.
Es ist klar, dass du jetzt nicht alle aufzählen kannst, aber nenn noch mal ein paar Namen von Organisationen, Weltläden etc. etc., was dir alles so einfällt.
Ja, Weltläden haben wir ja 215 Stück in Bayern, das ist schwierig. Hier haben wir gerade, ich gucke hier gerade auf den Weltladen Augsburg, Erding, Weltladen Neustadt an der Aisch sehe ich gerade, Würzburg, Aschaffenburg, das sind Weltläden, die hier sind zum Beispiel. Ansonsten Miserior, Missio, Terre des Hommes ist da. Da hinten haben wir die Hochschule Augsburg mit ihrem neuen Nachhaltigkeitsstudiengang. Dann haben wir Malawi-Hilfe Schwindeck, wir haben sämtliche verschiedenste Nord-Süd-Foren da, die Ingenieure ohne Grenzen, da hinten haben wir die Ein-Dollar-Brille. Also ganz unterschiedliche Institutionen, die auf verschiedenste Art und Weise sich mit Eine-Welt-Themen auseinandersetzen.
Und die Politik war da. Welche Politikerinnen und Politiker sind denn heute am Freitag hier vor Ort gewesen?
Heute hatten wir von der Bundesebene die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Frau Dr. Bärbel Kofler. Wir hatten aus dem Deutschen Bundestag hier die Ulrike Bahr, Bundestagsabgeordnete aus Augsburg. Und wir hatten hier aus Augsburg-Land die Bundestagsabgeordnete Frau Heubach, die erste gehörlose Bundestagsabgeordnete im Bundestag. Und aus dem Bayerischen, aus dem Freistaat Bayern hatten wir den Staatsminister für Europaangelegenheiten und Internationales, Erik Weißwenger. Und wir hatten eine ganze Reihe von Landtagsabgeordneten, Peter Wachler, entwicklungspolitischer Sprecher der CSU-Landtagsfraktion, Martin Schaaf, entwicklungspolitischer Sprecher der Freien Wähler, Cemal Bouzoglu, entwicklungspolitischer Sprecher der Grünen, Dr. Simone Strohmeier, entwicklungspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion und auch den Andreas Jeckel hier aus Augsburg. Und jetzt weiß ich gar nicht, wen ich übersehen habe.
Es ist eine ganze Menge und veranstaltet wird das Ganze vom Eine-Welt-Netzwerk Bayern. Vielleicht da auch noch ein Wort dazu, was hinter dem Netzwerk steckt.
Wir sind der Bayerische Dachverband für alles, was mit Eine-Welt zu tun hat, haben 225 Mitgliedsgruppen überall in Bayern. Und wir stellen einfach den Rahmen zur Verfügung. Die tolle Arbeit machen die Gruppen vor Ort. Und wir laden Sie einfach ein, hier hinzukommen, Ihre Arbeit vorzustellen und wie gesagt, miteinander, voneinander zu lernen.
Wie ist denn heute der Tag gelaufen? Um 1 oder 1:30 ging es los. Jetzt haben wir, ich weiß gar nicht, wie spät man es hat. Ich schaue auf deine Uhr. Es ist 6, wenn du jetzt nochmal so eine erste Bilanz ziehst. Wie ist der Tag gelaufen?
Ja, wir haben es offiziell eröffnet um 13.30 Uhr. Aber wir waren ja schon um 10 Uhr haben wir schon angefangen mit dem Kommunentreffen. Und um 11 Uhr hatten wir das Fairtrade School Treffen. Da haben hier 200 Schülerinnen rumgewuselt. Also der Tag ist schon sehr intensiv. Im Hintergrund finden auch noch Treffen statt. Wir hatten zum Beispiel auch hier das Treffen Arbeitskreis Entwicklungszusammenarbeit Bayerischer Ministerien, bei dem war ich dann auch anwesend. Also insofern ist das ein ganz voller Tag, die Eröffnung dann um 13.30 Uhr und da war es hier schon rappelvoll. Und das sind Akteure aus unterschiedlichsten Richtungen und das ist einfach eine schöne Mischung. Und es hat überall gewirbelt und etc. Es war einfach schön zu sehen. Jetzt so langsam können wir ausatmen und mal gucken, den Tag sacken lassen. Aber ich glaube, für die Bayerische Eine Weltarbeit war das eine sehr hilfreiche Veranstaltung.
Vielleicht nochmal zu den Zielen. Klar, es geht um Vernetzung, es geht auch um Informationen für die Leute, die hier vorbeikommen. Es kann aber auch im Saal da werden Fair Handelsprodukte von verschiedensten Unternehmen angeboten. Also man kann auch kaufen, fair natürlich. Sind das so die Hauptziele oder kannst du dann noch ein bisschen mehr dazu sagen? Was wollt ihr damit erreichen?
Ja, entstanden ist das Ganze tatsächlich als Fairhandelsmesse Bayern. Das heißt, die ganzen Importeure, die Produkte aus dem fairen Handel anbieten, die kommen hier zusammen. Die haben einen eigenen großen Saal. Und da gehen vor allem natürlich die Weltläden hin, denn die Weltläden sind diejenigen, die die Produkte dann vor Ort wiederum verkaufen. Die kaufen also bei den Importeuren ein. Das geht hier von Silberschmuck über Körbe, über Kaffee, Tee, Lebensmittel natürlich, bis alle möglichen Schals und was weiß ich nicht alles an Kleidung aus dem fairen Handel. Das ist so der Anfang gewesen, aber wir sagen, mit dem fairen Handel alleine kann ich schlecht die Welt retten. Also wenn wir mal schauen, wie hoch ist der Umsatz des fairen Handels. Und das ist ja die Grundidee. Der faire Handel hat ja nicht nur die Aufgabe, Produkte zu verkaufen, sondern er macht ja auch Bildungsarbeit. Da geht es auch um alternatives Wirtschaftssystem. Und wir führen das halt ein bisschen weiter. Einerseits verknüpfen wir fairen Handel mit Bio und regional. Wir sehen also die Verknüpfung. Ich kann mich nicht nur für den Kaffeebauern in Ecuador engagieren und gleichzeitig dem Landwirt in Fürstenfeldbruck über die Füße stolpern. Also auch die müssen faire Preise haben. Aber wir gehen noch viel weiter. Wir gehen auch in andere Bereiche rein. Arbeits- und Berufskleidung, wie wird die hergestellt? Nach welchen sozialen und ökologischen Kriterien? Wir haben hier heute mehrere Aussteller gehabt aus dem Bereich nachhaltige Arbeits- und Berufskleidung, Birnbaum, Pröben, Greenworks und so weiter, Melaware, die stellen wir hier dar und auch, dass vor allem die Vertreter von Kommunen kommen, die aus den Ministerien, dass die das kennenlernen, dass die auch merken, was alles möglich ist und was es alles auf dem Markt schon gibt. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben hier heute gesessen mit den Ministerien und haben gesagt, welche weiteren Produkte braucht es denn noch? Und dann haben wir mal geschaut, irgendwie, es gibt noch gar keine fair gehandelten Roben, für Richter und Richterinnen zum Beispiel. Das ist jetzt so eine Idee und die nehmen wir jetzt mit und werden mal ganz viele Leute ansprechen. Wer kann denn in Zukunft sowas anbieten? Also das ist jetzt ein kleines Beispiel dafür.
Jetzt waren ja auch Politiker von CSU und Freie Wähler da. Wie stehen die denn den fairen Handel gegenüber? Sind die da positiv dem Ganzen gewogen und wollen das auch vorantreiben, gerade beim Thema nachhaltige Beschaffung? Wie schaut es denn da bei der Bayerischen Staatsregierung aus?
Ja, ich denke, der Tag heute hat dazu beigetragen, dass die Politikerinnen unterschiedlichster Fraktionen auch vieles Neue gesehen haben, gelernt haben. Und wir hoffen, dass alle Fraktionen auch nach Hause gehen und die Ideen mitnehmen und vielleicht selber auf neue Ideen kommen. Und für uns war das wichtig zu sehen, gerade die eine Weltthemen, dafür haben wir heute sehr geworben, dass interfraktionell gearbeitet wird, dass man in diesem Themenbereich nicht die Parteigrenzen sieht, sondern dass da alle miteinander arbeiten. Und das, was wir wahrgenommen haben, war die Bereitschaft dazu deutlich gegeben.
Das war eine sehr vorsichtige Antwort, sage ich mal. Könnte ich jetzt interpretieren, dass da bei der CSU und bei den Freien Wählern noch ein bisschen Nachholbedarf ist im Thema nachhaltige Beschaffung oder überhaupt beim fairen Handel etc.?
Wir haben alle dazu zu lernen beim fairen Handel und der nachhaltigen Beschaffung. Da nehme ich mich nicht aus und das werden wir gemeinsam machen und wir werden den Tag in Ruhe auswerten und werden auf die Fraktionen zugehen. Wir sind sehr froh, dass Staatsminister Weißwenger hier gewesen ist, sich das erste Mal angeschaut hat. Der ist ja noch nicht so lange im Amt, unser neuer bayerischer Eine-Weltminister und wir werden diese Themen voranbringen und da bin ich sehr guten Mutes und habe auch viel Freude gesehen, bei allen Fraktionen und bin da insofern zuversichtlich, dass wir da neue Schandtaten aushecken können.
Da frage ich einfach in 6 Monaten nochmal nach.
Eine gute Idee.
Das sagt Dr. Alexander von Nari. Er ist im Vorstand des Eine-Welt-Netzwerks Bayern, das seit vielen Jahren die Eine-Welt-Tage veranstaltet. Mehr Info unter www.eineweltnetzwerkbayern.de. Heute geht es um die bayerischen Eine-Welt-Tage in Augsburg, wo sich natürlich auch viele Fairhandelsorganisationen präsentierten. Alexander von Nari hat es im Gespräch vorhin erwähnt. Ein Schwerpunkt im Kongress am Park war unter anderem nachhaltige Berufs- und Arbeitskleidung. Mehrere Anbieter solcher Kleidung waren vor Ort, einer davon war die Firma Bierbaum Prönen. Über das Angebot des Unternehmens haben wir mit Christina Killermann, Mitarbeiterin bei Bierbaum Prönen, gesprochen.
Wir haben für alle Gewerke oder alle Fachbereiche Arbeitskleidung. Wir arbeiten von der Gastronomie über Mediencare bis hin zur Schutzkleidung im Warenschutz, genauso wie Multinormkleidung mit besonderen Schutz.
Was ist Multinormkleidung?
Multinorm ist immer dann, wenn die Schutzkleidung mehreren Normen entspricht. Das heißt Flammschutz, Schweißerschutz, Störlichtbogenschutz. Das sind Normen, die man in manchen Gewerken erfüllen muss, weil man sonst vielleicht gar nicht aufs Gewerksgelände darf. Das muss dann die Kleidung mitbringen.
Und das soll ja nachhaltige Berufskleidung sein. Jetzt müssen Sie mir sagen, was ist jetzt da hier nachhaltig?
Wir setzen bei unseren Produkten schon recycelte Materialien ein. Wir haben Produkte in der Kollektion, die unsere Produktionsabfälle integriert haben. Wiederverwendbare Baumwolle, das sind dann die Knöpfe, oder auch recycelte Fasern. Und was uns jetzt auch nochmal auszeichnet, ist das, dass wir Mitglied bei der Fair Wear sind. Und da haben wir jetzt zum 10. Mal in Folge den Leader-Status erreicht, was bedeutet, dass wir die Anforderungen dieses Labels überdurchschnittlich erfüllen.
Soweit ich richtig informiert bin, ist Fair Wear Foundation ist ein ganz renommierter Labelvergeber. Lassen Sie jetzt fertigen oder fertigen Sie es selber?
Wir lassen fertigen, haben aber auch ein eigenes Werk in Tunesien mit 240 Mitarbeitern und das funktioniert super. Also da sind wir in einer tollen Partnerschaft, auch langjährig eben schon. Wir haben teilweise Betriebe, mit denen wir schon seit 25 Jahren arbeiten und umso länger die Zusammenarbeit ist, umso nachhaltiger können wir arbeiten, weil wir dann einfach nachverfolgen können, wie die Regelungen vor Ort sind.
Wer sind denn Ihre Kunden?
Das sind ganz spezifisch Krankenhäuser, Pflegeheime. Wir haben die Bauhöfe, die regionalen Bauhöfe. Also auf so einem Wertstoffhof, die Herrschaften, die haben unsere Ware an. Wir bedienen eigentlich alles bis ins Gastronomiegeschäft rein.
Ist es zum Beispiel in der städtischen Verwaltung dieser Gedanke der Nachhaltigkeit? Weil die sind ja wahrscheinlich einer ihrer größten Abnehmer von so einer Berufskleidung. Also Krankenhäuser, klar, es gibt auch private, aber alles, was zur Infrastruktur gehört, Müllabfuhr oder wie auch immer, das ist ja alles städtisch oder kommunal. Haben die das schon geschnallt, dass es da jetzt solche Angebote gibt und nehmen die das auch wahr?
Doch, das wird sehr gut wahrgenommen. Es ist inzwischen sogar so, dass in den Ausschreibungen nach Nachhaltigkeit gefragt wird. In dem Fall, wenn du das nicht bieten kannst, dann kannst du dein Produkt gar nicht platzieren. Also da ist schon ein Umdenken oder findet schon ein Umdenken statt.
Wer sind sonst noch Ihre Kunden? Also die müssen jetzt keinen Namen, aus welchen Bereichen würde mich noch interessieren.
Also wir arbeiten mit Krankenhäusern oder Pflegeheimen, die sich bei uns ausstatten. Dann die Deutsche Bahn beispielsweise trägt im Gleisbereich unsere Schutzkleidung. Beispielsweise wurden gerade in 7 Stadien die Caterings mit unserer Bekleidung ausgestattet, im Gastronomiebereich bis hin zu den Sicherheitsleuten.
Wenn Sie jetzt so auf die nächsten Monate, Jahre blicken, wo geht es für Sie hin? Gibt es was Neues, was Sie ausprobieren wollen?
Also es geht stark oder wir gehen stark davon aus, dass Mediencare immer wichtiger wird, weil ja doch die Gesellschaft etwas älter wird und der Pflegebereich wichtig sein wird, auch in Zukunft. Und auch im Warenschutz glauben wir, dass wir da in Zukunft noch mehr zu erfüllen haben, was Normen angeht und Schutzkleidung für die Mitarbeiter dann vor Ort.
Soweit Christina Killermann, Mitarbeiterin beim Unternehmen Bierbaum Prönen, das nachhaltige Berufs- und Arbeitskleidung anbietet. Sie haben Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und Sie hören eine Sendung aus der Reihe Gemeinwohl statt Profit. Anders wirtschaften mit fairem Handel und solidarischer Ökonomie. Bundesweit sind im Rahmen des sogenannten Eine-Welt-PromotorInnen-Programms zur Förderung der Eine-Welt-Arbeit rund 170 Eine-Welt-Fach- und Regional-PromotorInnen tätig. Seit 2014 auch welche in Bayern. Derzeit gibt es im Freistaat 6 Eine-Welt-RegionalpromotorInnen und 2 FachpromotorInnen. Und mit einer haben wir auf den Eine-Welt-Tagen in Augsburg gesprochen.
Vor mir steht Leonie Müller, sie ist Regionalpromotorin Oberbayern Süd. Erste Frage, was ist eine Regionalpromotorin?
Ja, hallo. Also eine Regionalpromotorin, die möchte, dass eine Welt Engagement in den Regionen stärken und dazu vernetzt sie berät, informiert und will vor allem auch Strukturen aufbauen.
Mit welchen AkteurInnen arbeitest du denn da zusammen?
Also ich arbeite sehr viel mit Lehrkräften zusammen, gerade im Bereich globales Lernen. Ich arbeite mit Kommunen auch zusammen, die zum Beispiel als Fairtrade-Stadt oder Kommune ausgezeichnet sind und sich engagieren Richtung nachhaltige Beschaffung. Ich arbeite auch mit sogenannten Partnerschaftsgruppen zusammen. Also das können zum Beispiel Vereine, NGOs, kirchliche Gruppen sein, die Projekte pflegen im Ausland. Genau, und für diese Gruppen, auch die Weltläden, biete ich Vernetzungstreffen an, Beratungen. Man kann mich ansprechen, wenn man zum Beispiel ReferentInnen sucht oder Aktionen plant.
Bevor wir da auf ein konkretes Beispiel oder auf Beispiele kommen, was umfasst alles Oberbayern Süd?
Oberbayern Süd, ja, das umfasst in dem Fall die Landkreise Starnberg, Landsberg am Lech, Weilheim-Schongau, Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen.
Dann erzähl doch mal von einem Arbeitstag oder von einem Projekt, was du umsetzt oder wie du die Leute zusammen an einen Tisch bringst. Wie schaut sowas aus?
Ja, recht unterschiedlich. Also es gibt Tage wie heute, da bin ich auf einer Messe und spreche ganz viel mit sehr vielen Akteuren, die sehr engagiert sind. Es gibt Tage, da bin ich im Homeoffice, telefoniere viel, beantworte E-Mails. Aber ich bin eigentlich immer erreichbar. Wer einfach gerade bei einer Kleinigkeit irgendwie Unterstützung, Beratung braucht, kann mich einfach anrufen. Ich gehe zum Beispiel auch zu Treffen von Steuerungsgruppen, da nehme ich teil. Ich bin bei Vereinsgründungen dabei. Ja, ich besuche Weltläden, ich biete selbst auch Schulungen an, gerade zum Thema Bildung nachhaltige Entwicklung und versuche einfach immer zu gucken, dass niemand sein eigenes Süppchen kochen muss, sondern dass man auch an einem Strang zieht, sich vernetzt, sich austauscht und voneinander lernt.
Kommen die Leute auf dich zu oder telefonierst du die alle ab?
Das ist recht unterschiedlich. Also jetzt gerade saß ich tatsächlich an diesem Stand und ganz viele sind bei mir vorbeigekommen, sprechen mit mich an, sagen, hey, bei uns in der Kommune könnte man noch das und das machen. Da läuft es vielleicht gerade Richtung nachhaltige Beschaffung so ein bisschen schleppen. Was können wir denn noch tun? Aber ich spreche auch von mir aus viele AkteurInnen an, gerade wenn ich ein Treffen plane und dann auch einfach sehen will, was brauchen die Menschen, welche Interessensgebiete gibt es gerade, damit ich da nicht am Bedarf quasi vorbei plane.
Jetzt bist du ja beim Eine-Welt-Netzwerk Bayern angestellt. Du bist jetzt zuständig für Oberbayern Süd. Wie viele Eine-Welt-Promotorinnen gibt es denn ungefähr, wenn du die genaue Zahl nicht weißt, in ganz Bayern?
Also tatsächlich angestellt bin ich bei der Indienhilfe und koordiniert wird das Ganze vom Eine-Welt-Netzwerk Bayern. Also es ist ein bisschen kompliziert. Es wird finanziert vom Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit und von der Staatskanzlei Bayern. Und wir sind 6 RegionalpromotorInnen in Bayern. Wir sind alle für verschiedene Regionen zuständig. Und dann gibt es noch 2 FachpromotorInnen, die sind für den fairen Handel und für die nachhaltige Beschaffung zuständig.
Ist da ganz Bayern abgedeckt, wenn du allein für Oberbayern Süd, dann gibt es ja vielleicht noch Oberbayern Nord?
Nee, da ist nicht ganz Bayern abgedeckt. Der Grund ist auch, dass das Projekt immer zeitlich begrenzt ist. Also wir wollen uns quasi selbst irgendwann überflüssig machen und Strukturen aufbauen, die ohne uns auch leben und bestehen können. Deswegen geht es immer in einem bestimmten Zeitraum und dann wird wieder eine andere Region unterstützt.
Fachpromotorinnen, was machen die?
Die Fachpromotorinnen sind für ganz Bayern zuständig. Und die sind wirklich, konzentrieren sich auf die Bereiche fairer Handel und nachhaltige Beschaffung und sprechen da viele AkteurInnen an, um das in ganz Bayern weiterzubringen. Also zum Beispiel bei nachhaltiger Beschaffung können es auch Kliniken sein, die, ja, dass die Krankenhäuser einfach auch umstellen. Also jetzt nur als Beispiel. Oder im Bereich fairer Handel kann es auch eine Oper sein, Kulturinstitute, dass die da auch unterstützt werden in ihrer Beschaffung zum Beispiel oder genau in ihrer täglichen Arbeit.
Seid ihr jetzt offen für alle? Ich könnte dich auch anrufen und Fragen zum fairen Handel oder zum Eine-Welt-Themen dir stellen? Oder richtest du dich schon ganz konkret an eine WeltakteurInnen?
Nee, also jeder, der da Interesse hat, kann mich einfach kontaktieren, ja.
Sagt Leonie Müller, sie ist Regionalpromotorin der Region Oberbayern Süd. Wer Fragen hat zum fairen Handel oder zum Thema Eine Welt, wer mehr wissen will über die Eine Welt-PromotorInnen, der oder die kann Kontakt aufnehmen über die Internetseite www.eine-welt-promotoren-bayern.de.
Lora München, der Sender, der aus dem Rahmen fällt.
Auf den Eine-Welt-Tagen in Augsburg war auch der Verein Fair It Yourself mit einem Stand vertreten. Dort haben wir mit Jan-Karl Matysiak gesprochen. Er ist Bildungsreferent bei Fair It Yourself. Das It bzw. das I und das T von dem Namen des Vereins wird übrigens in Großbuchstaben geschrieben.
Wir machen Bildungsarbeit zum Thema Elektronik bzw. faire Elektronik. Bei uns geht es darum, wo kommen die Rohstoffe eigentlich her? Wo kommt das Kupfer her, das Zink, das Zinn? Und wie wird das dann eigentlich verarbeitet und verbaut, um daraus letztendlich ein fertiges Elektronikprodukt wie ein Smartphone oder auch eine Computermaus zu machen? Und dazu gehen wir an Schulen mit der Lieferkette von der fairen Maus von Naga IT und schauen dann, wo kommen eigentlich die Rohstoffe her? Welche Firmen verarbeiten die wie? Und was für Probleme treten da auf? Gerade im Bereich Bergbau geht es im Kupferbergbau viel um den Wasserverbrauch. Und Kupfer kommt häufig mit Arsen vor. Wie viel Arsen liegt dann in den umliegenden Gemeinden vor? Um solche Umweltbelastungen geht es bei uns. Aber es geht auch um die sozialen Folgen vom Bergbau. Wo entstehen Arbeitsplätze am Anfang, wenn eine Mine aufgebaut wird? Aber wo gehen sie danach auch verloren? Kann man keine Landwirtschaft mehr betreiben? Solche Probleme wollen wir thematisieren. Und darüber reden wir in unseren Schulworkshops.
Genau. Du hast gesagt, ihr macht es auch anhand dieser fairen Maus. Und die Lieferkette zum Anfassen steht da, ist hier. Ich nehme die mal schnell in die Hand. Und wenn ich da so drauf schaue, ist es eine ganz, jeder kennt eine Computermaus, ist ein ganz kleines Ding. Und da ist auch nicht viel drin, wenn man die mal reingeschaut hat. Also für mich jetzt als Laien ist da nicht viel drin. Aber wenn ich die Lieferkette anschaue, was würdest du sagen, wie viele Akteure spielen da mit? 50, 60, 70, 80?
Gute Frage, das muss ich gerade mal selber nachschauen, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, um die 70 Akteure spielen in der Lieferkette eine Rolle, sage ich einmal. Und es ist auf jeden Fall ein weltweit verzweigtes Netzwerk. Wir haben die Montage in Deutschland, wir haben die Leiterplatten, die aus Deutschland kommen, aber viele von den Vorbauteilen werden dann schon in anderen Ländern gefertigt. Wir haben viel Fertigung in China noch auf der Lieferkette, aber auch gerade hier verändert sich viel. Südostasien mit Vietnam wächst, in Osteuropa passiert mittlerweile auch einiges, was IT-Bauteile angeht. Und das ist für so ein sehr einfaches Produkt doch eine sehr große und unübersichtliche Lieferkette, die weltweit agiert.
Wenn man sich dann vorstellt, wenn man dann ein Notebook hat oder ein Smartphone, dann verzehnfacht sich das jetzt mal einfach mal so ins Blaue gesagt. Und auf diesem Schaubild gibt es die grünen und die gelben und die roten Akteure oder Zulieferer oder Produzentinnen, wie auch immer. Rot heißt dann, hat man nicht geschafft, einen Nachweis zu bekommen, dass es fair hergestellt wurde. Und bei grün ist okay und bei gelb weiß man nicht so genau, oder was heißt das?
Genau so sieht es aus. Das ist das altbewährte Ampelkonzept bei den grünen Unternehmen. Da wissen wir ziemlich genau, wie die Arbeitsbedingungen aussehen und die sozialen Bedingungen. Viele dieser Unternehmen haben wir auch schon selber besucht, da wissen wir wirklich handfest, wie die Bedingungen aussehen. Und bei vielen Unternehmen wissen wir es einfach nicht. Und gerade im Bereich Bergbau sind die unteren Teile der Lieferkette, die noch rot gefärbt sind, wenn man sie vor Augen hat. Bei den Erzen und Mineralen, da kann man davon ausgehen, wenn man es nicht weiß, dass es schlechte Bedingungen sind. Das Problem ist, dass der Wissensfluss häufig bei den Schmelzen etc. versiegt. Unsere Zulieferer, da haben wir noch eine Idee, worum es geht. Aber wenn man dann wissen will, wo der Rohstoff herkommt, das hört bei der Schmelze dann auf.
Und habt ihr versucht da, jetzt wieder auf Naga IT, habt ihr versucht da Informationen zu bekommen, wie da gearbeitet wird, ökologisch und sozial?
Ja, wir versuchen immer stetig unseren Informationsfluss weiter auszubauen. Gerade kann ich für Fair It Yourself sprechen, dass wir dabei sind, auch uns in Benehmen zu setzen mit mittelständischen Betrieben, die Kabel herstellen, die Bauteile herstellen. Im Bereich Kupfer herauszufinden, was können wir eigentlich tun mit diesen Unternehmen zusammen, um die Lieferkette transparenter zu gestalten und arbeiten dort auch an den Herausforderungen zusammen im Netzwerk mit Zivilgesellschaft, kleinen und mittelständischen Betrieben und auch der Wissenschaft.
Wie ist denn dein Eindruck? Also es ist ja klar, die faire Computermaus hat ja wirklich versucht oder hat das versucht umzusetzen, dass möglichst fair gehandelte Elemente verwendet werden, dass auf Ökologie geachtet wird, auf Soziales geachtet wird. Wenn wir jetzt auf die großen Hersteller schauen, wo sind wir da, in welchem Prozentbereich, dass die da darauf achten oder geht es noch völlig unter und steht nicht ganz oben auf der Agenda bei denen?
Ich habe das Gefühl, das steht nicht auf der Agenda, insbesondere im Sozialen. Was wir mitkriegen von vielen Unternehmen, ist, dass gerade sehr stark auf CO2 geachtet wird. CO2-Zertifikate, das spielt eine Rolle, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Die sozialen Aspekte sind noch sehr stark ausgeklammert. Da sehen wir großen Nachholbedarf auch.
Wie könnte man das schaffen, dass die da sich mehr drauf fokussieren?
Ich glaube, der Gesetzgeber hat dort Handlungsbedarf. Das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz ist schon mal ein guter und wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Leider muss man sagen, dass wir das Problem haben, dass ganz viel in diesem Bereich auf Zertifizierung abgestellt wird. Und das bringt nochmal einen ganzen Rattenschwanz an Problemen mit, weil viele dieser Zertifizierer selber sich den Standard geben und auch gar nicht genau darauf achten, dass alle, die von den Prozessen beeinflusst sind, auch mit an den Tisch dürfen und über die Standards dort reden. Deshalb finden wir dieses Thema immer etwas kritisch.
Okay, also das hört sich sehr kompliziert und nach einem sehr langen Weg an. Du hast das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz angesprochen, Sorgfaltspflichtengesetz angesprochen, habe ich jetzt beim Herfahren gelesen, dass es von der Bundesregierung jetzt verwässert, entschärft werden soll. Also es geht alles so ein bisschen auch noch in die andere Richtung von der politischen Seite her.
Ja, da muss man die Entwicklung auf jeden Fall kritisch sehen. Wir hatten auch auf europäischer Ebene, meines Wissens nach, den Punkt, dass wir mit der Richtlinie zur Corporate Social Due Diligence Directive praktisch einen Schritt in die Richtung geht, zu sagen, dass man ganz auf Zertifizierung abstellen darf, was im deutschen Lieferketten-Sorgfaltsgesetz nicht der Fall war. Also da muss man mal schauen, wo die Entwicklung gerade hingeht.
Jetzt gehen wir mal von der großen Wirtschaft zurück zu eurem Verein. Ihr macht Bildungsarbeit. Wie schaut die aus?
Wir gehen mit unserer Lieferkette, die du gerade schön beschrieben hast, wirklich an die Schule und dann schauen wir im ersten Schritt, was wissen wir eigentlich über die Maus? Welche Rohstoffe stecken da drin? Ist es Kupfer? Ist es Eisen? Sind Diamanten drin? Kleiner Spoiler, nein. Und wenn wir das schon mal identifiziert haben und rausgefunden haben, auch für die Schüler, welche Rolle das eigentlich in ihrem Leben spielt, wie häufig kriege ich mit Technik zu tun, von der elektrischen Zahnbürste bis hin zum Handy, dann schauen wir hin, ganz praktisch, wo kommen diese Rohstoffe her? Wie sieht Kupferabbau in Südamerika aus? Wie sieht Zinnabbau in Indonesien aus? Da haben wir sehr prägnante Beispiele, auf die wir eingehen, wo wir auf die sozialen und ökologischen Risiken und auch Katastrophen eingehen. Und danach schauen wir, was können denn eigentlich Betriebe machen? Das ist ja wirklich auch ein kompliziertes Feld, die Lieferkette ganz zu verfolgen. Und wo kann man da Einfluss nehmen? Und so arbeiten wir dann auch mit unserer Erfahrung, die wir an der Maus gesammelt haben, in Schulworkshops, ganz praktisch.
Wo, in welchen Schulen seid ihr tätig? Auch in Münchner Schulen und in welchen?
Wir haben schon Bildungsworkshops in Hamburg gehabt, in Baden-Württemberg sind wir gerade sehr stark tätig, in Bayern sind wir auch tätig gewesen. In München glaube ich auch, ich kann dir aber gerade keine Schule verraten.
Euer Ziel macht ihr vor allen Dingen mit der Maus und mit Smartphone, das sind ja für Kinder und Jugendliche die Geräte, die sie sehr oft benutzen, vor allen Dingen das Smartphone. Aber geht es da auch um andere Elektronikgeräte?
Wir nutzen schon hauptsächlich diese beiden Beispiele, das muss man ganz klar sagen. Natürlich reden wir auch über Laptops. Ich persönlich hätte ein Interesse, ein bisschen zu recherchieren zu Spielekonsolen. Wo kommt das eigentlich her? Weil das spielt auch in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen eine große Rolle. Und ich habe das Gefühl, dass man viel auch darüber redet, wie sind die Arbeitsbedingungen denn für EntwicklerInnen. Das wird häufig skandalisiert mittlerweile in der Spielbranche, Gott sei Dank. Aber über Rohstoffe redet man noch kaum. Da würde ich gerne mal meinen Finger in die offene Wunde legen. Das wäre was für die Zukunft.
Ihr macht das für Kinder und Jugendliche, aber stellt sich die Frage, ob nicht auch die Erwachsenen ein bisschen Nachhilfeunterricht brauchen in diesen Dingen. Macht ihr da auch was in der Richtung?
Erwachsenenbildung bieten wir prinzipiell auch an, aber wir haben auch gerade ein Projekt für faire Fabriken, wo wir versuchen, mit mittelständischen Unternehmen zusammen zu gucken, was kann man denn in der Lieferkette verändern und wo wir eine Vernetzungsplattform für diese Unternehmen auch darstellen wollen. Da geht es dann natürlich um die Erwachsenenbildung und darum, dass Leute, die auch mit diesen Rohstoffen zu tun haben, eine Möglichkeit kriegen, mal zu gucken, was denn rechts und links noch von den ausgetretenen Wegen möglich ist.
Soweit Jan-Karl Matysiak. Er ist Bildungsreferent bei Fair It Yourself. Ziel des Vereins ist es, durch Bildungsarbeit Menschen für einen verantwortungsvollen Elektronikkonsum zu gewinnen und so eine Verbesserung der Situation in den Produktionsländern zu erzielen. Und hier auch noch der Hinweis auf die faire Computermaus von Naga IT, von der wir die Lieferkette besprochen haben. Mehr Informationen darüber samt Schaubild der Lieferkette finden Sie unter www.naga-it.de.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Sie haben Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und Sie hören die dritte Sendung aus der Reihe Gemeinwohl statt Profit. Anders wirtschaften mit fairem Handel und solidarischer Ökonomie. Für diese Sendung waren wir auf den Bayerischen Eine-Welt-Tagen unterwegs, die am 12. und 13. Juli im Kongress im Park in Augsburg stattgefunden haben. Sicher haben Sie schon von sogenannten Fairtrade-Towns oder von Fairtrade-Kommunen gehört. Diesen Titel, der von Fairtrade Deutschland vergeben wird, das ist der Verein, der das Fairtrade-Siegel vergibt, bekommt eine Kommune, wenn man 5 Kriterien erfüllt. Beispielsweise muss eine bestimmte Anzahl von Läden, Cafés, Cateringbetrieben etc. Fairtrade-Produkte anbieten. Der Stadt- oder Gemeinderat muss beschließen, Fairtrade-Town werden zu wollen. Eine Steuerungsgruppe muss sich gründen und die Medien müssen über Fairtrade-Aktivitäten berichten. Knapp 900 Kommunen hierzulande dürfen sich inzwischen als Fairtrade-Town bezeichnen. Inzwischen kann man sich auch um den Titel Fairtrade School oder Fairtrade University und vieles mehr bewerben. Mit dem Saarland gibt es sogar ein Fairtrade-Bundesland. Und neben der Fairtrade-Stadt München hat sich auch der Fairtrade-Landkreis München gegründet, dessen Sprecherin Jolanta Wrobel von der Fairtrade-Town Unterschleißheim ist.
Fairtrade-Landkreis München wurde zertifiziert im Jahre 2019, muss ich jetzt ein bisschen grübeln. Und seitdem ist wie jede Kommune zertifiziert, muss die nötigen Kriterien erfüllen. Und das klappte bis vor kurzem eigentlich ganz gut. Und ist so ein Überbegriff für alle Kommunen, die unten sind. Die sind nicht alle zertifiziert, aber wir helfen denen. Also die Steuerungsgruppe vom Landkreis hilft. Und man schaut natürlich selbst als Landkreis ein Beispiel zu sein in Nachhaltigkeit, was eben Produkte aus dem Süden betrifft vor allem.
Welche Gemeinden im Landkreis sind denn selber Fairtrade-Gemeinde?
Also jetzt hätte ich Angst, alle aufzuzählen, auf die Gefahr, dass ich jemanden vergesse. Und das wäre natürlich sehr fatal. Wir sind inzwischen 9 plus 10. jetzt im September. Das ist Planegg. Die werden zertifiziert. Letzte Woche wurde Höhenkirchen-Siegertsbrunn zertifiziert. Es ist so, dass zusammen alle sind 10 Kommunen von 29. Das heißt, wir haben ein Drittel, schon über ein Drittel, was zertifiziert ist. Also die Kommunen sind sehr aktiv und das freut mich ganz, ganz toll, weil man sieht, dass ganz unten diese Initiative schlägt. Und im Verfahren zur Zertifizierung sind auch schon ein paar, 3 oder sowas. Also wir werden immer mehr im Landkreis München von Kommunen her und Landkreis ist so ein Dachbegriff, dann auch Fairtrade zertifiziert.
Wie läuft die Zusammenarbeit im Landkreis und den Gemeinden untereinander?
Das ist ein bisschen schwierig. Sie kennen wahrscheinlich so irgendwie die Form von Landkreis München, das ist rum und München herum, also Süden mit Norden trifft sich selten. Man versucht so ein bisschen Initiativen zu starten. Meistens sind die Kommunen für sich, aber dadurch, dass der Landkreis zertifiziert ist, trifft man sich. Das heißt, die Vertreter der Kommunen kommen zu Sitzungen im Landkreis und also im Landratsamt und da findet ein sehr reger Austausch und man bringt sich auch so die Idee so irgendwie als Beispiele, was könnte man machen. Man schaut sich ab, was die anderen machen, bespricht auch und vor allem, glaube ich, so ein Gefühl, ja, die anderen machen das auch und wir sind eine starke Gruppe, ist auch sehr wichtig für die einzelnen Gemeinden und Städte.
Wer trifft sich denn da eigentlich von diesen einzelnen Steuerungsgruppen? Sind es dann in erster Linie die Verwaltungsmenschen aus den Kommunen oder sind das ganz andere Menschen?
Das ist sehr unterschiedlich. Deswegen ist auch sehr schwierig, eine gute Uhrzeit zu finden, weil die, die in Verwaltung arbeiten wollen vor 5 und die, die woanders arbeiten wollen, spät am Abend. Aber das nur am Rande, es ist sehr unterschiedlich. Aus manchen Kommunen kommen Verwaltungsvertreter, aus manchen kommen Kirchenvertreter, aus manchen einfach engagierte Bürger, aus manchen kommen sogar Gewerbevertreter. Also das ist eine gute Mischung und das hängt, die Initiativen sind sehr unterschiedlich in jeder Kommune. Routine und das fängt irgendwo an, das machen die Menschen. Und je nachdem, wo sie das anfangen, nehmen sie das in die Hand und dementsprechend vertreten sie die Kommune, aber sind in sehr verschiedenen Bereichen tätig.
Und koordiniert wird das Ganze dann vom Landratsamt aus?
Nein, eigentlich nicht. Das heißt, jede Kommune macht, wie es ihr passt, die Aktionen und was sie wollen. Der Landkreis übt überhaupt keine Kraft hier aus oder gibt keine Richtung vor. Landkreis, so sehen wir die Steuerungsgruppe im Landkreis München, soll unterstützen. Das heißt, soll den Kommunen schmackhaft machen, den Titel zum einen, und zum anderen denen, die auf dem Weg Probleme haben, unter die Arme greifen, Beispiele nennen, helfen, eventuell auch so ein bisschen ja, Bürgermeister fragen oder so, wo das Problem ist. Da sehen wir unsere Rolle und das funktioniert ganz gut. Eigentlich haben wir in Kommunen so engagierte Menschen, dass die das früher oder später immer schaffen. Also es gibt noch keine Kommune, die wollte und ist nicht zertifiziert.
Was sind denn da bisher für Ergebnisse? Hat es denn da gegeben? 2019 haben Sie gesagt, gab es den Fairtrade-Landkreis. Ist da schon auch so etwas Übergreifendes entstanden, eine Aktion, die zeitgleich im ganzen Landkreis stattgefunden hat zum Beispiel oder was auch immer?
Ja, wir haben letztes Jahr, glaube ich, faires Frühstück gemacht. Da haben wir die Kommunen animiert, dass sie mitmachen. Ein paar haben mitgemacht, aber getrennt vom Landkreis. Landkreis hat im Landratsamt auch wirklich faire Produkte in den Kantinen ausgestellt. Es gab dazu einen kurzen Film vom Landkreis, eine Art Interview, um das Ganze so ein bisschen denen, die gar nicht können, näher zu bringen. Dass das so eine riesen allgemeine Aktion wäre, würde ich jetzt nicht sagen, dass in jeder Kommune was dazu stattgefunden hat, weil das sind einfach die Interessen sehr unterschiedlich. Wir lassen, also Landkreis lässt die Kommunen einfach machen, wie die, ihre Aktionen, wie sie wollen. Aber dieses faire Frühstück letztes Jahr, das war so ein bisschen tatsächlich übergreifend. Vielleicht kommt noch sowas, wo man alle mitreißt.
Jetzt haben Sie gesagt, das Landratsamt hält sich mehr oder weniger raus. Die Kommunen machen das so, wie Sie das möchten. Würden Sie sich mehr Koordination vom Landratsamt wünschen?
Naja, das ist so eine Sache wie mit der Politik. Also der Landrat versucht den Bürgermeister wahrscheinlich auch nicht so unbedingt in die Suppe Salz zu geben. Deswegen finden wir, dass diese unterschiedlichen Initiativen in allen Kommunen oder in denen, die zertifiziert sind oder sich für das Thema interessieren, das ist schon vollkommen in Ordnung. Wir sammeln das und versuchen, einen Austausch zu organisieren, wo der eine dem anderen hilft. Wie schon gesagt, das ist sehr schwierig, AIG mit Unterschleißheim zusammenzubringen im Landkreis München, dass die was zusammen machen, weil das wäre schon allein, niemand von den Bürgern geht hin. Wir fragen immer nach, wer was braucht, welche Hilfe und so weiter, aber die Kommunen sind selbstständig und die machen eigentlich dem Landrat eher vor, welche Ideen sie haben und da sind sie schon so nach vorne, dass das gar nicht nötig ist. Wichtig sind die Treffen, weil die tatsächlich neue Ideen reinbringen und die Möglichkeit zu schauen, so ein bisschen über den Tellerrand, ach, das könnte ich auch versuchen.
Würden sich mehr Aktivitäten aus dem Landratsamt kommend wünschen?
Das ist tatsächlich so. Wir haben gerade ein Problem, und zwar das sind Finanzen im Landkreis München. Die Finanzlage ist eigentlich breit bekannt. Man hat versucht, im Herbst letzten Jahres für dieses Jahr, also 2024, den Haushalt so aufzustellen, dass die Kreisumlage nicht zu sehr steigt. Da hat man an allen Stellen gespart, manches mit mehr Sinn, manches mit weniger. Man hat auch bei Fairtrade gespart. Dass man weniger Geld hat, das sind eigentlich die Kommunen und auch alle Akteure gewohnt, dass da nicht viel Geld zur Verfügung steht. Wo das Problem ist, dass wir im Moment im Landratsamt keinen Ansprechpartner haben. Und das ist ein großes Problem. Seit einem Jahr ungefähr liegt das, ich sage offen, brach. Das heißt, es finden keine Treffen statt, die ich eigentlich so gut fand immer, weil wir bräuchten doch einen Koordinator im Landratsamt. Aber anscheinend sind die Kapazitäten am Personal so begrenzt, dass wir diese eine Geschichte, die eigentlich meiner Meinung nach nicht so unheimlich sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, kein Platz war. Wir haben diese Streichungen, wurden mit Mehrheit tatsächlich im Kreistag abgestimmt. Ich war dagegen, ein paar Kolleginnen und Kollegen auch, aber die große Mehrheit meinte, wir müssen auch diese ein paar Euro hier sparen. Das ist nicht etwas, was man unbedingt braucht in schwierigen Zeiten. Deswegen haben wir gerade ein bisschen schwere Übergangszeit. Ich hoffe, dass das sich vielleicht entspannt, wobei die Prognosen für 25 sind nicht viel besser. Wenn das so bleibt, wird auch weiter so gehen. Da müssen wir einfach fragen. Ich hoffe, dass im Landratsamt endlich eine Information von dort rauskommt, wie wir das ohne einen Ansprechpartner im Landratsamt stemmen sollen. Das geht so nicht.
Soweit Jolanta Wrobel, Sprecherin des Fairtrade-Landkreises München, über die Fairtrade-Arbeit im Landkreis und die derzeit fehlende Unterstützung aus dem Landratsamt. Zum Schluss unserer Sendung stellen wir noch das Möhrchenheft vor. Was das ist, hören Sie jetzt von Andreas Bauermeister, mit dem wir auf den Eine-Welt-Tagen gesprochen haben.
Das Möhrchenheft ist ein Hausaufgabenheft für die Grundschule, für die Klasse 1 bis 4. Und es ist nachhaltig, weil wir Inhalte vermitteln, die im Nachhaltigkeitskontext sich befinden. Und ist natürlich auch super sauber nachhaltig hergestellt.
Das heißt, kommen wir erstmal zur Herstellung?
Es wird in Thüringen gedruckt. Das Papier kommt aus Sachsen, aus der Papiermühle Heinsberg. Es wird in Sachsen-Anhalt gebunden und entworfen wird es auch in Thüringen. Also es ist alles so in einem, so einem kleinen Dreiländereck, alles kurze Wege, energiesparend.
Und hat auch ein Siegel?
Das Papier hat Blauer Engel-Siegel. Insgesamt sind wir nicht zertifiziert, weil das von den Kosten her uns noch ein bisschen sprengt.
Dann kommen wir zu den Inhalten. Was steht da drin für die Grundschülerinnen und Grundschüler?
Oh, ganz vielfältige Sachen, ganz vielfältige Sachen. Also wir sind ja jetzt hier auf der Fairhandelsmesse, ne? Und natürlich zeigen wir hier das Thema Fairtrade. Und dort geht es um die Themen, was ist eigentlich fair, wie geht man gut miteinander um, wie stellt man ein gutes Team beim Fußball zusammen und ist Brüllen eigentlich gut, wenn man Recht haben möchte oder macht man was sich doch anders. Also da wird ganz viel erklärt auf einer netten, charmanten Art und Weise, wie Kinder quasi ja, an die Welt des fairen Handels auch rangeführt werden. Also wo kommt die Banane her? Was hat das mit dem Fairtrade-Siegel und Kinderarbeit eventuell zu tun? Aber immer positiv, so dass die Kinder das erfahren können, können Erwachsene fragen. Das wollen wir erreichen, dass da wirklich auch ja, ein bisschen die Neugier gekitzelt wird und die Kinder dann schlauer rausgehen.
Ist dann auch noch genug Platz für den eigentlichen Zweck, dass sie ihre Hausaufgaben aufschreiben?
Ja, zwischen den Seiten. So. Nee, sind genug Wochenseiten dabei, also es reicht immer für das ganze Schuljahr. Das ist klar, aber alle 4 Wochen, also ungefähr nach jedem Monat, kommt dann immer eine Themenseite. Okay. Ja.
Wer bestellt jetzt bei Ihnen das Möhrchenheft? Wer kommt da auf Sie zu? Sie müssen ja in erster Linie Schulbehörden, Verwaltungen etc. sein.
Richtig. Bei uns kaufen oder bestellen häufig eher die Städte und Kommunen, Landkreise, größere Kreise bis zu ganzen Bundesländern sogar. Und das ist ziemlich aufregend, weil wir dann manchmal im Onlineshop bestellt eine Person, weil das Heft durch einen Joghurtunfall leider kaputt gegangen ist. Im Ranzen, es bestellt aber auch Schleswig-Holstein einfach mal für jedes zweite Schulkind komplett fürs ganze Bundesland. Also das kann sehr, sehr unterschiedlich sein.
Jetzt sind Sie ja hier in Bayern, in Augsburg auf der Fairhandelsmesse. Ja. Wie schaut es denn mit bayerischen Kommunen aus? Und Radio Lora kommt aus München. Wie schaut es denn mit der Stadt München aus?
Ich glaube, München ist schon sehr interessiert. Also wenn Sie mich hören. Nee. Ja, wir sind in Kontakt. Ich glaube, das wird dieses Jahr vielleicht erstmal nur ein paar. Aber wenn wir Glück haben, wird München vielleicht, man muss mal gucken, was passiert. Wir können da ja schlecht in die Glaskugel schauen jetzt. Aber aus Bayern allgemein kommen schon viele Städte, gerade hier auch aus der Metropolregion Nürnberg, sind wirklich sehr viele Stände. Wir waren vorhin gerade am Nachbarstand und da wurde auch gesagt, das wird eigentlich super gerne angenommen von den Städten.
Das heißt, das Endziel ist dann letztendlich in ganz Deutschland, müssen die Grundschülerinnen und Grundschüler das Möhrchenheft verwenden?
Ja, naja, das schon. Also ja, eigentlich schon. Es sollte eigentlich ein Standard werden.
Kostet
ja.
Wie viel?
Im Einzelstück 8,40 Euro. Es geht aber auch rapide im Preis abwärts, wenn man für die ganze Klasse oder für die ganze Schule bestellt. Da einfach gerne mal in unserem Onlineshop unter www.möhrchenheft.de gucken.
Das war Andreas Bauermeister über das Möhrchenheft, ein nachhaltiges Hausaufgabenheft für die Grundschule. Mit ihm und allen anderen GesprächspartnerInnen in der vergangenen Stunde haben wir auf den Bayerischen Eine-Welt-Tagen, die am 12. und 13. Juli im Kongress am Park in Augsburg stattgefunden haben, gesprochen. Die Eine Welt-Tage sind der jährliche Treffpunkt für zahlreiche Eine Welt-AkteurInnen in Bayern. Am Dienstag, den 30. Juli um 17 Uhr, also genau in einer Woche, schauen wir bei LoRa 92.4 dann auf die Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit, die sich auf den Eine-Welt-Tagen präsentiert haben. Gesprochen haben wir mit den Organisationen Ein-Dollar-Brille, Help Liberia, Musicians for a Better Life, Ingenieure ohne Grenzen und Terre des Hommes. Die Sendungen aus der Reihe Gemeinwohl statt Profit, anders wirtschaften mit fairem Handel und solidarischer Ökonomie können Sie auf Radio LoRa jeden vierten Dienstag und wenn es einen gibt, fünften Dienstag im Monat immer um 17 Uhr hören. Anschließend werden diese online auf lora924.de gestellt. Und zwar unter der Rubrik Hörbar und dann weiter auf Podcast aktuell. Verantwortlich für die vergangene Stunde war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Und weiter geht's jetzt bei LoRa München mit dem LoRa-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.
Die eben gehörte Sendung wurde gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.